Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Die Geschichte, die heute hier erzählt wird, ist konträr zu allem, was sonst so an Geschichten medial erzählt wird. Selbst hier bei Tag für Tag, dem Religionsmagazin im Deutschlandfunk, finden solche Geschichten selten oder nie statt. Ich nenne den Titel eines Buchs, um das es heute geht, und Sie ahnen, was das Ungewöhnliche daran ist. Dinner mit dem Abt, mein Umweg zum Glauben. Geschrieben hat es eine Kölnerin, Jahrgang 1991. Sie heißt Nina Brunetto. Das Gespräch mit ihr haben wir am Mittwoch aufgezeichnet. Dazu herzlich willkommen. Eine scheint ja klar zu sein: Wenn es jemanden gibt, der kirchenfern ist, dann die 20-Jährigen, die 30-Jährigen, die Mitte-30-Jährigen. So der allgemeine Eindruck. Vor allem in den Großstädten und Ballungszentren. Diese jungen Menschen, wenn sie nicht in ganz anderen Kulturen oder Religionsgemeinschaften verwurzelt sind, sind zumeist ohne religiöse Erziehung groß geworden, denn ihre Eltern sind Jahrgang 1960, 1970 oder später. Und auch die sind, wenn noch getauft, dann doch auch gebadet in all den Säkularisierungsprozessen, von denen so viel die Rede ist. Im vergangenen Jahr haben 1 Million Christen die Kirchen verlassen, 600.000 evangelische und 400.000 katholische Christen und Christinnen. Das ist so, wie es ist. In demselben Jahr haben sich aber auch Menschen taufen lassen, meist Jüngere. Und genau jene, von denen man es am wenigsten erwarten würde. Ich lese einfach mal den Klappentext vor. Nina Brunetto, Jahrgang 1991, entwickelt als Story Editor Geschichten für ein bekanntes TV-Format. Ihre Leidenschaft für Musik lebt sie als Jazzsängerin. Sie wohnt mit ihrem Partner, vielen Schallplatten und 2 Katzen in Köln. Zitat Ende. Eine Großstädterin, Anfang 30, aus der Fernsehbranche, lässt sich taufen und bekennt sich dazu, öffentlich, in einem Milieu, wo das normalerweise kein Mensch tut. Nina Brunetto, schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Guten Morgen, Frau Brunetto.
Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Lassen Sie uns mal mit Ihrer Herkunft beginnen. Welche Rolle spielte Religion in Ihrer Erziehung? Eine geringe oder gar keine?
Erstmal gar keine, würde ich sagen. Also ich wurde nicht getauft, meine Geschwister wurden nicht getauft, meine Eltern sind ausgetreten. Also es hat wirklich keine Rolle gespielt, um mich herum, auch in der Schule nicht. War kein Thema.
In den Nullerjahren dieses Jahrhunderts wären Sie konfirmiert oder gefirmt worden, wenn alles so geblieben wäre, wie es in meiner Pubertät überwiegend noch war. Wie haben Sie als Heranwachsende in dieser Zeit Kirche oder Kirchen erlebt?
Als Heranwachsende vor allem eher negativ. Es ging gar nicht mal unbedingt nur um Kirche, es ging um Religion grundsätzlich. Die war in den Medien halt eben vertreten als etwas Gefährliches, als etwas Böses, als etwas, weswegen Anschläge verübt werden oder Menschen sich gegenseitig irgendwie die Körper einschlagen. Also nichts Gutes. Und auch in der Schule ging es um Inquisition, Hexenverbrennung. In der Musik wurde das eben auch entsprechend negativ konnotiert. Deshalb kein besonders positives Bild, was ich da hatte damals von, ja.
Und diese negativen Punkte von Anschlag bis Hexenverfolgung gibt es ja auch. Ich zitiere mal einen zentralen Satz aus Ihrem Buch. Lange dachte ich, ich sei Atheistin, brauche und kenne keinen Gott, will keine Kirche, nichts davon. Aber an irgendetwas Höheres habe ich immer schon geglaubt. Ich wollte es nur nicht sehen. Zitat Ende. Sie sagen, ich wollte es nicht sehen. Ärgern Sie sich im Nachhinein ein wenig über sich?
Ärgern nicht wirklich. Es ist eher ein Schmunzeln über mein Vergangenheits-Ich, würde ich sagen. Also es ist nicht das Gefühl, dass ich irgendwie denke, wie hätte ich das damals nicht besser wissen können, weil ich war nun mal Teenager und war von dem eben geprägt, was um mich herum passiert. Ja, ärgern könnte ich mich da, glaube ich, nicht. Ich muss darüber lachen.
Ein junger Benediktinermönch, der hat kürzlich sinngemäß in dieser Sendung gesagt, junge Menschen hätten ja kaum eine Chance, religiöse Sehnsucht, sofern sie vorhanden ist, zu leben, zu adressieren, weil sie gar keine Idee hätten, wohin damit. Mir scheint, dass das ein wichtiger Punkt ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte es damals auch nicht gewusst, eben weil ich auch in diesem Kontext aufgewachsen bin, wo keiner um mich herum, auch keine Freundin, kein Freund in meinen Jugendjahren irgendwie einen Bezug zur Kirche hatte. Und eine Kirche selbst einfach mal da hineinzugehen, das wirkte eben nicht sonderlich einladend damals, auch nicht auf mich. Und ich hätte auch überhaupt nicht gewusst, wohin damit. Und wenn man eben nicht konfirmiert wird und da keinen Pfarrer hat, mit dem man darüber sprechen kann, wo soll es landen? Ja.
Nina Brunetto, Autorin und Musikerin im Deutschlandfunk bei Tag für Tag im Gespräch über ihr Buch. Es ist erschienen im Vier-Türme-Verlag. In diesem Verlag erscheint auch ein Autor, der es inzwischen auf eine 20-Millionen-Auflage gebracht hat, Anselm Grün. Es ist der Vier-Türme-Verlag, der zur Abtei Münster-Schwarzach gehört. Dort, wo Anselm Grün auch lebt, als Benediktiner. Ihr Buch heißt, wie gesagt, Dinner mit dem Abt, mein Umweg zum Glauben. Es war ein Tag in diesem Kloster, der einiges bei Ihnen ausgelöst hat. Könnte man sagen, hier haben Sie die Kehrtwende gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein ganz unverhofftes Treffen mit dem Abt. Das war ein Verlagsdinner, zu dem ich war eigentlich nur das Plus eins. Ich war nicht wirklich eingeladen, weil mein Partner dort auch Bücher verlegt. Und da ich eben auch als Sängerin aktiv bin, war ich damals seine Begleitung auf einer Lesung, die er dort hatte. Und dann gab es bei diesem Verlagsdinner die Idee, alle Menschen durcheinander hinzusetzen und damit sich keiner kennt, sondern alle sich kennenlernen. Das galt eben auch für den Abt. Der Abt, der musste sich ganz normal durch das normale Volk sozusagen mischen und saß dann zufällig tatsächlich neben mir. Und ich wahnsinnig nervös als ungetauftes Plus eins eines Autoren des Verlags wusste eigentlich überhaupt gar nicht, was ich mit dieser Situation anfangen sollte. Erstmal.
Ja, der Abt war wahrscheinlich ähnlich nervös.
Ja, also ich vermute schon, weil er kam schon etwas suchend an unseren Tisch und schien zumindest überrascht, dass er da mit uns irgendwie jetzt zusammensitzen sollte. Aber er hat das sehr herzlich angenommen erstmal und sich hingesetzt, ja.
Aber was war denn das, was so etwas wie eine Kehrtwende ausgelöst hat?
Das war so ein bisschen die Erkenntnis darüber, dass ich, die mit den vielen, vielen Vorurteilen war an diesem Abend selbst, weil ich dachte, ich als jemand, der nicht getauft ist und mit Kirche nichts zu tun hat, hat hier überhaupt nichts zu suchen. Und wenn die das alle wüssten, dann würden die mich rausschmeißen. Und ich habe mir sonst was ausgemalt, was jetzt rückblickend sich total verrückt anhört, weil es war eben eine sehr, sehr, sehr herzliche Situation. Und irgendwann, wir haben natürlich auch Klosterwein getrunken, habe ich mich dann eben auch getraut, offen zu sprechen und zu sagen, ich bin so still bei den Gesprächen, weil ich nicht getauft bin und nicht wirklich weiß, ob ich hier hingehöre, so ungefähr. Und er hat darauf erstmal mit der Benediktinerregel geantwortet und gesagt, ja, jeder Fremde soll bei uns willkommen sein. Und da war ich völlig, ja, überrascht über diese herzliche Aussage plötzlich und konnte frei reden, hatte ich das Gefühl.
Nina Brunetto im Deutschlandfunk über ihr Buch Dinner mit dem Abt. Was wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, Sie sind nicht römisch-katholisch geworden, sondern evangelisch. Warum passte das für Sie besser?
Ja, bei der Frage, ob ich mich taufen lasse und wo, habe ich wirklich sehr viel hin und her überlegt. Mein Partner ist eben katholisch und da habe ich von ihm schon sehr viel drüber mitbekommen, aber eben auch das, was mich eben stört. Und das ist so diese Hürde des Papstes, der über immer noch alles entscheidet, aber auch klar die Rolle der Frau, ne, wo ich selber als Frau so ein bisschen gedacht habe, ich möchte einer Kirche angehören, bei der ich das Gefühl habe, da ist sehr viel mehr Offenheit und viel mehr möglich. Ich weiß schon, dass da auch in der katholischen Kirche viel passiert und viel auch versucht wird zu ändern, aber da trotzdem man ständig an diese Decke stößt. In der evangelischen Kirche habe ich mich ein bisschen mehr aufgehoben gefühlt.
Vielleicht sollten wir mal Ihre Motive ausleuchten, denn auch wenn das hier ja eine ausgesprochen persönliche Angelegenheit ist, von der Sie erzählen, lese ich bei Ihnen auch so etwas, na sagen wir mal, wie politische oder gesellschaftliche Motive, die Sie bewogen haben, in eine Kirche einzutreten, in die evangelische. Was war da zentral?
Ja, also unter anderem der Christopher Street Day hier in Köln. Das war so ein erster Berührungspunkt von mir und der evangelischen Kirche in Köln.
Der auch jetzt am Wochenende wieder stattfindet.
Genau, richtig. Da läuft auch die queere Kirche wieder mit. Das ist organisiert eben hier von der evangelischen Kirche in Köln. Und da bin ich damals mitgelaufen, noch als Ungetaufte, über eine Freundin irgendwie daran gekommen und ich fand das ganz toll, wie sehr die sich engagieren. Es gab jetzt auch kürzlich einen Vorfall, da wurden wieder die Regenbogenflaggen vorne aufgehangen und die wurden runtergerissen. Und da merkt man, hier in Köln, in Deutz war das, an der evangelischen Kirche, wir haben noch ganz schön viel zu tun, aber ich finde es großartig, dass da so viel Engagement stattfindet. Das ist zum Beispiel so ein großer Punkt.
Sie schreiben auch, dass Sie mit dem Bekenntnis zu einer Gemeinde, einer Gemeinschaft etwas der Vereinsamung und dem Hass entgegensetzen wollen. Welche konkreten Tendenzen glauben oder hoffen Sie, mit dem Kircheneintritt etwas eben entgegensetzen zu können?
Dass Hoffnung da ist. Es ist immer so dieses, dass Hoffnung uns trägt über diese ganzen dunklen Zeiten hinweg und Angst eben nicht das ist, was uns trägt und was uns hilft. Und für mich ist mein Glaube und eben auch die Kirche etwas, was genau das in mir noch größer machen kann, also diese Hoffnung. Und ich finde, das ist immer was, was wir entgegensetzen müssen, gegen Spaltung, gegen Hass, gegen Wut, gegen Angst, zu sagen, also uns wirklich mal anzugucken, was können wir denn als Gemeinschaft tun, um das alles besser zu machen. Und da war das für mich ein ganz großer Katalysator zu sagen, da ist die Hoffnung, da gehe ich hin und da will ich hin, weil das ist das Einzige, was wir tun können, ist hoffen.
Manche Ältere können sich ja daran erinnern, dass sie es irgendwann leid waren, immer wieder denselben Kartoffelsalat fürs Gemeindefest zu machen. Sie sagen, es gab einen Punkt, da hätten sie wahnsinnig gerne einen Kartoffelsalat gemacht für eine Gemeinde, denn viele, nicht nur ihrer Generation, gehören nirgends dazu. Also diese Beobachtung, die dürften viele teilen, aber täte es dann nicht auch ein Sportverein oder ein Chor, ein säkularer?
Ist mit Sicherheit auch eine Möglichkeit. Ich habe es auch mit Salsa-Tanzen versucht. Also ich habe das alles versucht, in Vereine einzutreten und zu gucken, ob da auch so ein bisschen das ist, was ich suche. Das ist aber, glaube ich, eine andere Art der Gemeinschaft und der Zusammenkunft, weil ich schon sehr gemerkt habe, in einer Kirche zusammenzukommen und unter Gott zusammenzukommen, ist für mich etwas, wir stehen ja alle unter sowas sehr, sehr viel Größerem und Höherem, was wir gar nicht begreifen können und gar nicht selbst fassen können. Und wir sind trotzdem hier und vereint in diesem Glauben daran. Und ich fand, das stärkt sehr, sehr viel mehr für mich als zum Beispiel Salsa-Tanzen.
Wir sind jetzt im Jahr 2024, die Corona-Pandemie beziehungsweise die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung, das fühlt sich einerseits an, als ob es wahnsinnig weit zurückliegt. Andererseits steckt es vielen in den Knochen, auch wenn das Wort Corona nur am Rande fällt in Ihrem Buch. Könnte es sein, dass gerade junge Menschen besonders gelitten haben und dass das auch einen Ausweg oder ja ihren Umweg begründet?
Rückblickend ist das sehr, sehr gut möglich, weil ich in der Zeit gemerkt habe, dass ich diese Gemeinschaft sehr, sehr, sehr gebraucht hätte. Und ich habe auch mal so natürlich hin und wieder mal zynische Kommentare gemacht, als es hieß, ja, die Menschen können nicht mehr in die Kirche gehen, das ist ganz schrecklich für die. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich sitze hier alleine in meiner Wohnung und ich habe niemanden. Was wird denn da jetzt, immerhin haben die sich ja trotzdem irgendwie. Also wo wie so eine Art Neid aufgekommen ist in mir. Das fand ich dann aber ganz erschreckend, das zu beobachten, dass das in dem Moment mit mir passiert. Und ja, ich glaube, viele Menschen, nicht nur junge, aber grundsätzlich waren einfach sehr einsam in der Zeit. Ich habe damals auch allein gelebt, zwar in einer sehr schönen Wohnung, da kann ich mich überhaupt nicht drüber beschweren, aber zu merken, man ist plötzlich ganz auf sich gestellt und man weiß überhaupt gar nicht, wohin mit alledem. Und man will sich auch nicht so richtig an andere Menschen wenden, weil man merkt, denen geht es ja auch so. Und wir sind alle so isoliert gewesen in dieser Angst. Und ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich damals schon eine Gemeinde gehabt hätte, mit der man sich anders hätte austauschen können. Wenn auch nur per Videocall, aber immerhin.
In dieser Zeit waren Sie auch, was die Arbeit betrifft, in einer, wie Sie es schildern, sehr unglücklichen Situation. Sie bezeichnen diese Branche, in der Sie tätig waren, als Ersatzreligion. Was war da?
Ja, das ist die Branche, ich sag mal, im weitesten Sinne der Persönlichkeitsentwicklung wird es genannt. Es gibt gute Facetten davon, es gibt aber auch wirklich sehr viele schlechte. Und die habe ich in der Zeit ganz besonders gespürt in der Pandemie. Denn als wir noch als Team wirklich zusammen waren in dem Unternehmen, hat man gemerkt, das ist das, was uns trägt. Das sind wir miteinander als Team. Und was ich daran gefährlich fand, warum ich es auch Ersatzreligion nenne, ist, dass es bei diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung ständig um eine Art Selbstoptimierung ging. So jeder musste immer besser und schneller und toller und größer werden, was auch dazu führte, dass man A, das Drumherum auch ein bisschen vergisst, also dass wirklich einem im Unternehmen nahegelegt worden ist, nicht links und rechts zu gucken und nicht auf die Kollegen, denen es vielleicht eben auch in der Pandemie wahnsinnig schlecht ging, sondern zu schauen, wie man denn selbst jetzt seine Probleme alle bearbeiten könnte. Und dann sitzt man da in der Pandemie, ist eben allein mit diesen ganzen Gedanken und Ängsten und kriegt dann sozusagen noch Ärger, weil man versucht, sich für die Kollegen einzusetzen, wo es heißt, guck doch mal, wie du jetzt besser werden kannst. Das finde ich sehr, sehr schwierig und es wird eben oft bei, ob es jetzt irgendwelche Online-Kurse oder irgendwelche Speaking-Events sind, zurückgegriffen auf verschiedenste Religionen. Und dann wird sich immer überall ein bisschen was rausgepickt, ein bisschen was aus dem Zen-Buddhismus und aus dem Christentum und vielleicht noch ein Philosoph damit rein. Und da entsteht dann so ein Potpourri aus Kalendersprüchen, der jetzt Menschen weiterbringen soll. Aber es schießt so ein bisschen übers Ziel hinaus, dass Menschen sich davon auch zu viel annehmen und auch aus dem Kontext gerissen überhaupt nicht verstehen, was bestimmte Sätze auch meinen.
Mir ist diese Szene vollkommen unbekannt und ich vermute auch, dass sie nicht alles über einen Kamm scheren wollen, was jetzt Coaching-Szene betrifft. Das ist es ja wahrscheinlich letzten Endes. Ist es so, dass besonders, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, anfällig auch gerade jüngere Leute sind?
Also jüngere Leute, auch Menschen, die gerade in schwierigen Lebenssituationen sind, viel, also es war immer so ein bisschen der Scherz im Unternehmen, wir sind eine Sekte. Das wurde so als Scherz immer wieder gesagt, weil es auch von außen oft so gesehen worden ist und mit Sicherheit auch teilweise Strukturen davon hat, aber nicht grundsätzlich eine ist. Aber ja, die jungen Leute, die vor allem zu diesen Events dann auch gekommen sind, haben sich, glaube ich, auch angezogen gefühlt durch das große Brimborium drumherum. Plus, es ist auch auf Social Media einfach sehr verbreitet und sehr viel da unterwegs in dieser Branche, was dann eben auch wieder viele junge Leute natürlich erreichen kann.
Nina Brunetto, wir verraten jetzt an dieser Stelle nichts über die Taufvorbereitungen und die Taufe selbst. Das liest sich für mich ausgesprochen spannend und anrührend. Was spricht dagegen, dieses Buch im Zug zu lesen?
Was spricht dagegen, dieses Buch im Zug zu lesen?
Es könnte einem die eine oder andere Träne über die Wange rollen. Das möchte man vielleicht nicht in der Öffentlichkeit.
Ja, die Rückmeldung habe ich tatsächlich ein paar Mal bekommen, genau über diese Taufgeschichte, was für mich wahnsinnig schön ist, weil ich, als ich es geschrieben habe, auch wieder ein Tränchen verdrücken musste, einfach weil es ein sehr, sehr emotionaler Tag sowieso war und die ganze Vorbereitung. Und auch wenn es natürlich schön ist, wenn Eltern sich heute dazu entscheiden, ihre Kinder zu taufen, muss ich sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass ich diese Erfahrung als Erwachsene machen konnte, mit vollem Bewusstsein. Das werde ich auch nie vergessen.
So viel noch zur Taufe. Noch bevor Sie das Vaterunser auswendig kannten, zog es Sie zur Taufe. Was war das für eine Entscheidung oder war es überhaupt eine Entscheidung in dem Sinne?
Ich glaube, es war schon eine Entscheidung, aber ich glaube, dass Sie auch irgendwie logisch war. Also es fühlte sich nach allem, was passiert ist, an, als zieht es mich da förmlich hin zu sagen, ich möchte da wirklich richtig dazu gehören und ich möchte mich dazu bekennen vor meiner Familie, vor den engsten Menschen in meinem Leben und eben auch vor der Gemeinde. Das hat sich alles so richtig angefühlt, dass ich das machen möchte und deswegen habe ich dann auch nicht lange gefackelt und das so entschieden. Ja.
Wenn wir jetzt mal die Perspektive etwas verändern. Ich sehe in Kirchen auch immer häufiger Menschen zwischen 25 und 38 und nicht nur die, die wegen ihrer Kinder in die Kirchen gehen, sondern auch Singles und Pärchen. Wie sollten Kirchen sich darauf vorbereiten, wie eben auf ihre Generation zugehen? Was würden Sie denen raten?
Also, wenn ich das von außen so mal so sagen darf, manchmal denke ich, den Gottesdienst ein wenig umzugestalten. Da meine ich jetzt auch gar nicht, da auch eine Show draus zu machen oder sowas. Da gibt es andere, die das so machen, das ist ja in Ordnung. Aber ich denke schon manchmal, in manchen Gottesdiensten mal ein bisschen von der Struktur vielleicht wegzugehen. Weil ich habe von so vielen Menschen, die lange in der Kirche sind und das Buch gelesen haben, gehört, dass sie jetzt erst wieder so ein bisschen merken, was sie eigentlich an Kirche hatten. Und ich glaube, das liegt daran, weil wenn man diesen Gottesdienst sein Leben lang immer wieder besucht hat und die Struktur ist immer wieder die gleiche, das kann Menschen zwar eben Struktur geben und sie kennen es so, aber irgendwann wird es nur noch mitgeredet und man weiß genau, was jetzt passiert und jetzt und es berührt nicht mehr so richtig. Und da habe ich schon gespürt, es macht auch einen großen Unterschied, wie die Predigt natürlich aussieht, wie nah ist die an dem Geschehen, an dem aktuellen Geschehen auch dran. Und da merke ich dann eben als 33-Jährige, wenn ich aus der Kirche rausgehe, ja, die Predigt, die hat genau in die Kerbe gehauen, ich brauchte das gerade, weil es eben Themen angesprochen hat, die auch für mich jetzt wichtig sind, gesellschaftliche, politische und so weiter. Und sich da immer wieder auch mal zu hinterfragen, ist es gerade aktuell, worum es da auch geht und das zu verknüpfen mit dem Glauben und eben auch der Bibelstelle, die dann zitiert wird. Das funktioniert. Also das machen manche auch ganz, ganz toll. Und ich glaube, das kann auch in Zukunft helfen.
Aber die Erfahrungen, die Sie in Klöstern gemacht haben, um an den Anfang zurückzudenken, die Mönche und die Nonnen, die so leben, die leben ja gerade Struktur und zwar in aller Konsequenz. So ganz entschieden ist das Thema noch nicht, oder doch?
Ja, aber diese Menschen leben ja auch im Kloster und die sind auch nicht eben nur sonntags im Gottesdienst, sondern das ist eben das Leben. Aber wenn man, ich glaube, von außen punktuell da reinkommt, dann macht man das ja eben auch, weil man nicht sein ganzes Leben genauso leben möchte und sich danach verpflichten möchte. Und ich glaube, das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied.
Jetzt mal an die Adresse Ihrer Generation gerichtet. Was würden Sie Ihren Altersgenossinnen und Genossen empfehlen? Wo könnten die anknüpfen, um womöglich zu Ihrem Eindruck zu kommen, dass Kirchen bunter und vielfältiger sind, als es viele wahrhaben wollen?
Tatsächlich mal in die eigene Gemeinde schauen. Also es ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man lebt.
Da gibt es auch
große Unterschiede, auf jeden Fall. Aus meiner Kölner Innenstadtperspektive ist es immer leicht zu sagen, weil die Gemeinden um mich herum sind sehr modern und sind sehr offen. Aber ich muss da auch sagen, auch wenn ich nicht grundsätzlich von allem, was auf Social Media passiert, ein großer Fan bin, aber auch da sind wirklich mittlerweile viele Kirchen aus allen Landeskreisen überall in Deutschland verteilt und machen ganz tolle Sachen und klären so ein bisschen darüber auf, was sie auch tun. Und da gibt es auch Dorfkirchen, die zwar ganz klein sind und kleine Gemeinden sind, die aber, ja, ich sag mal, etwas zeitgemäßeren Anklang finden bei vielen Menschen. Und da lohnt es sich auch einfach mal zu schauen, was machen die so? Und da, das ist ein gutes Werkzeug, glaube ich, um da ein bisschen über den eigenen Tellerrand mal rauszugucken.
Sie sagen, Kirche sei mehr als Vorurteile und Medienberichterstattung. Ist das quasi Medienschelte einer Frau, die selbst in der Medienbranche arbeitet?
Mit Sicherheit, weil ich glaube, deswegen kann ich es beurteilen. Also ich glaube, wir haben mittlerweile alle vielleicht verstanden, dass ja die Medien ja auch, die Medien, die sind natürlich auch nicht alle gleich, aber da werden Nachrichten vermittelt vor allem, wenn wir jetzt über Nachrichten sprechen. Und es ist keine Nachricht, dass ein Pfarrer in irgendeiner Dorfkirche irgendwo was Tolles gemacht hat, aber es ist natürlich eine Nachricht, dass es einen Missbrauchsskandal gibt und es ist richtig, dass darüber berichtet wird und dass wir darüber sprechen. Nur muss man aufpassen, habe ich bei mir selbst gemerkt, dass man denkt, weil das in der Kirche passiert, finden alle, die in der Kirche sind, das auch okay. Weil so ist es eben nicht. Und das habe ich persönlich erst erkennen können, als ich mit Menschen ins Gespräch gekommen bin, die eben auch in und für die Kirche arbeiten, die dann selbst gesagt haben, für mich ist es ein wahnsinnig schwerer Job, gerade das hier machen zu können. Aber ich bleibe hier, ich bleibe in der Kirche, weil ich glaube an das, was wir Gutes machen. Und ich kann eben nur von innen etwas verändern und nicht von außen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, so ein bisschen sich selbst eine Art Medienkompetenz beizubringen, dass man das ein bisschen auseinanderhalten kann auch. So, dass es zwei Welten gibt. Und die andere erkennt man eben nur, wenn man aktiv sich hineinbegibt.
Am Ende, abschließend, geht es bei Ihnen primär um Glaube, Liebe, Hoffnung. Ihnen gelingt es, Ihre Überzeugungen so zu verdichten, wie es sich kirchlich oder gar theologisch geformte oder verformte Menschen niemals trauen würden, eben mit einer großen Leichtigkeit. Und wer einmal geschrieben hat, der weiß, Vereinfachung und Leichtigkeit sind nun mal besonders schwer. Also diese Leichtigkeit, ist das sozusagen die Gnade der unverbrauchten neuen Christin?
Ich kann mir vorstellen, ja. Ich habe aber auch viel da gelernt durch den Menschen, der mich getauft hat, durch den Diakon Tobi, der auch gesagt hat, er möchte, dass die Menschen 5 Zentimeter größer aus seinem Gottesdienst rauskommen, als sie reingekommen sind. Und das ist für mich eben auch dieses Gefühl, dass man sich leicht fühlt und nicht alles versucht zu zerdenken. Und das ist auch das, was ein Gottesdienst bei mir zum Beispiel schafft, ist, ich gehe mit einer wahnsinnigen Schwere hinein, weswegen ich zum Beispiel auch dann gerne dahin gehe, zu merken, okay, ich bin hier geerdet, ich darf hier klein sein und unter Gott sind wir hier alle zusammen und wir sind hier gemeinsam und dann wieder rauskommen und merke, okay, da ist eine Last irgendwie liegen geblieben. Und das ist, glaube ich, diese Leichtigkeit dann zu spüren, schafft es vielleicht auch darüber so schreiben zu können.
Nina Brunetto, ihr Buch Dinner mit dem Abt, mein Umweg zum Glauben, ist im Vier-Türme-Verlag in Münster-Schwarzach erschienen. 236 Seiten kosten 22 €. Danke, Nina Brunetto, für die Zeit, für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Und damit geht diese Sendung zu Ende. Gleich kommen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten und dann die Sendung Lebenszeit. Dazu erwartet Sie Sören Brinkmann mit einem Thema, das viele beschäftigt oder gar quält. Vielleicht gibt es ja ein paar Anregungen beim Thema immer mehr Übergewichtige. Die Suche nach dem richtigen Körpermaß. Ich bin Andreas Mein und wünsche Ihnen einen schönen Sommertag. Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.